ARD. SWR 1 Baden-Württemberg. Leute.
Mit Jens Wolters, hallo. Die Landtagswahl ist unser Thema heute. Gewinner, Verlierer, Überraschungen, wir wollen alles besprechen. Und dabei hilft uns Professor Frank Brettschneider von der Uni Hohenheim. Kommunikations- und Politikwissenschaftler ist er. Schönen guten Morgen.
Hallo Herr Wolters.
Hatte der politische Abend gestern für Sie genug Spannung oder fehlte was?
Nee, da war alles drin für einen spannenden Wahlabend in vielerlei Hinsicht. Ein paar Sachen konnten wir erwarten, zum Beispiel, dass es schwarz-grün oder grün-schwarz wird. Aber 0,5 Prozentpunkte Unterschied zwischen den beiden, das sind 27.000 Stimmen, das ist so gut wie nichts. Und auf der anderen Seite das Aus für die FDP und das Nicht-Reinkommen für die Linkspartei und der fulminante Absturz der SPD, da war ganz schön viel Pfeffer drin gestern. Schon ein Rums.
Ein Vier-Parteien-Landtag ist für Baden-Württemberg gewählt worden. Grüne, CDU, AfD, SPD haben es reingeschafft. Und in SWR 1 Leute möchte ich jetzt mit Frank Brettschneider so die Zahlen einmal auswerten. Wenn wir bei den, naja, Gewinner sind es ja dann auch nicht durchweg, aber die, die die meisten Stimmen bekommen haben, erstmal bleiben. Die Grünen 30,2% am Ende des Abends und die CDU mit 29,7. Das hatte ja dann auch noch eine Entwicklung von der ersten, von der Prognose bis zum späteren Abend. Sind die Grünen, wie könnte man sagen, aus Überzeugung gewählt worden oder die CDU bewusst dann nicht gewählt worden genug?
Naja, die sind beide schon aus unterschiedlichen Gründen gewählt worden. Bei den Grünen hat sich gezeigt, dass sehr viele Wählerinnen und Wähler sagen, der Cem Özdemir, der war's. Die Person hat für mich den Ausschlag gegeben, die Grünen zu wählen. Und bei der CDU war es nicht die Person, sondern das Programm, die Themen, die Kompetenz. Und so haben wir einen Wahlkampf gesehen und dann auch eine Wahlentscheidung, die letztendlich beruhte auf, wie stark gewichte ich den Personenfaktor und wie stark gewichte ich den Parteien- und Themenfaktor. Und das ging mit 27.000 Stimmen zu Ungunsten der CDU aus.
Welche Rolle Partei und Persönlichkeit gespielt hat, da möchte ich später auch nochmal drauf eingehen. Mir ist nur aufgefallen, dass es eine bei der Wählerwanderung einen Wert gab, von den Grünen haben, oder die Grünen haben 150.000 Stimmen an die CDU abgegeben. Mhm. Das, was zeigt das denn, dass Grün und Schwarz in Baden-Württemberg dann halt auch so ein bisschen austauschbar sind?
Austauschbar würde ich nicht sagen, aber sie haben
Provokant gesagt.
Ja, sie kämpfen um das gleiche Wählerklientel und das kann man jetzt nennen, wie man will, entweder die Merkel-CDUler oder die Kretschmann-Grünen, also die in der bürgerlichen Mitte, wo es Kretschmann gelungen ist, 15 Jahre lang dort einzudringen und zu sagen, ich kann euch zeigen, die Grünen sind gar nicht so schlimm, ihr könnt mich wählen, ohne eure Grundüberzeugungen zu verraten. Das ist ihm ja gelungen. Und genau um diese Mittewähler ging jetzt der Wahlkampf. Und die CDU hat dort auch tatsächlich relativ viel gewonnen. Sie hat aber eben auch an anderer Stelle nicht genug gewonnen. Und dementsprechend die Grünen ein bisschen mehr, vor allem von der SPD, vor allem von der Linkspartei. Aber der Kampf war im Wesentlichen um diese bürgerliche Mitte.
Der Blick ging auch gestern auf die Jungwähler, auf die Erstwähler. War das für Sie in der Wertung überraschend, dass ich glaube die meisten Stimmen an die Grünen gingen?
Ja, das hat mich ein bisschen überrascht, auch vor dem Hintergrund der Bundestagswahl vor einem Jahr. Da haben die Erstwählerinnen und Erstwähler sich anders verhalten. Die Erstwählerinnen haben überdurchschnittlich stark die Linkspartei gewählt und die Erstwähler überdurchschnittlich stark die AfD. Das Zweite konnten wir jetzt auch in Baden-Württemberg beobachten, aber die Erstwählerinnen, die sind eher zu den Grünen gegangen. Da waren sie früher auch schon und zwischendrin sind es aber ein bisschen verloren gegangen, weil die Grünen auch nicht mehr als die ganz junge, dynamische und auch ein bisschen provokative oder frechere Partei erschienen, sondern als sehr staatsmännisch.
Bleiben wir bei der AfD. Das ist, wenn wir allein auf die Zugewinne schauen, die Partei mit dem größten Sprung, über 9% gewonnen. Dabei konnten knapp 200.000 von den bisherigen Nichtwählern mobilisiert werden. Von der CDU waren es dann rund 65.000 Wähler, die rübergeholt wurden, 60.000 nochmal aus dem Lager der FDP. Wie hat es die AfD von der kleinsten zur größten Oppositionspartei geschafft? Vor allem, wenn man berücksichtigt, dass ja der Spitzenkandidat Markus Fronmeier einfach gesagt hat, also Ministerpräsident ja, Landtag nein.
Ja, das würde bei allen anderen Parteien Stirnrunzeln auslösen, nicht bei den AfD-Anhängern. So wie Skandale in der Regel auch bei den AfD-Anhängern nicht viel auslösen. Die AfD wird aus anderen Gründen gewählt. Da gibt es mehrere Wählergruppen. Die einen, das sind die mit wirklich rechten Überzeugungen. Die haben früher die Republikaner gewählt oder die NPD und jetzt wählen sie eben die AfD. Und die zweite größere Gruppe, das sind diejenigen, die auf die populistische Erzählung abfahren, zu sagen, die da oben, die Regierung, die will ja für das Volk sowieso nichts Gutes und sowieso alles ganz schlimm. Es wird auch noch viel schlimmer. Früher war alles viel besser und die Rettung ist dann in diesem Fall die AfD. Und die glauben das, die orientieren sich auch nicht so sehr an der Landespolitik, sondern für die spielt dann Bundespolitik eine viel größere Rolle.
Ich glaube, Sie haben es eben zum Einstieg der Sendung den Rums genannt, wenn wir auf die SPD und die FDP schauen. Die FDP erstmals nicht im Landtag dabei und das in Baden-Württemberg, also eigentlich einer früheren FDP-Hochburg. Das schlechteste Wahlergebnis bei einer Landtagswahl für die SPD, knapp über 5%. Darf sich diese Partei dann eigentlich noch Volkspartei nennen?
Nein, die SPD ist keine Volkspartei mehr. Sie ist auch noch nicht mal mehr das, was sie davor war, nämlich eine klassische Arbeiterpartei. Die Arbeiter haben zum Großteil AfD gewählt. Nur noch 5% der Arbeiter haben die SPD gewählt. Die SPD hängt irgendwo zwischen Baum und Borke. Das klassische Wählerklientel ist weg. Die akademischen Wählerinnen und Wähler, vor allem in den Großstädten, die haben aber Alternativen. Die Linkspartei oder vor allem die Grünen. Und deswegen mit der SPD sieht's für die Zukunft wirklich düster aus, auch auf Bundesebene.
Nach den ersten Hochrechnungen ist vor den ersten Gesichtszügen über die Reaktionen zur baden-württembergischen Landtagswahl möchte ich jetzt in SWR1 Leute mit dem Politikwissenschaftler Frank Brettschneider reden. Mir ist gestern so aufgefallen in den ersten Reaktionen, CDU-Generalsekretär Linnemann, der zeigte sich eher schmallippig bei dem Ergebnis. Felix Banatschak, der grüne Bundesvorsitzende, der sprach von einem Superstart ins Superwahljahr, obwohl seine Partei ja auch verloren hat. Darf man ja auch nicht vergessen. SPD-Generalsekretär Klüssendorf meinte, dass das Duell Özdemir-Hagel seiner Partei geschadet hätte. Da würde ich mal so ein bisschen dranbleiben wollen. Da müsste man ja erst wahrscheinlich mal den Besen in der eigenen Parteizentrale rausholen, dass der eigene Kandidat dann nicht dominant genug war, zu schwach war, oder?
Ja, das sind ja nun alles die bundespolitischen Sprecher gewesen und die versuchen, alles, was an Kritik kommen könnte, an der Bundespolitik zunächst mal fernzuhalten. Die schützen die Bundespartei und schieben dann die Schuld woanders hin, nämlich auf die Landesebene. Den eigenen Anteil am Wahlausgang, den kehren sie dann gerne unter den Teppich.
Aber ist ja dann schon ein bisschen einfach gemacht, erstmal dem Gegner die Schuld zuzuschieben und nicht aufs eigene Personal zu schauen.
Ja, sagen wir mal, eine fundierte Analyse sieht anders aus.
Ja, das stimmt wohl. Bei Manuel Hagel hatte ich das Gefühl, dass er mit dem Ergebnis sicherlich nicht zufrieden war, aber dass er froh war, dass dieser Wahlkampf vorbei ist. Bei mir ist ein Satz hängen geblieben, da meinte er, nach dem 8. März kommt der 9. und da müssen wieder alle runter vom Baum. Ich habe das jetzt mal so gedeutet, dass dann das dass die Normalität wieder ins politische Geschäft einzieht. Wie deuten Sie den Satz?
Genau so, und ich fand den sehr sympathisch gestern Abend. Ja, da wird auf Hochtouren im Wahlkampf gearbeitet und teilweise gegeneinander gearbeitet. Und dann zu sagen, aber das geht jetzt nicht ewig so weiter, sondern wir müssen jetzt tatsächlich uns mit den Problemen des Landes beschäftigen und gucken nicht mehr so viel nach hinten, sondern ab morgen dann auch wieder nach vorne. Also nicht dieses ewige Aufarbeiten von Vorwürfen, sondern was fürs Land tun.
Die klarsten Ansagen und Aussagen gab es gestern dann von SPD und FDP. Die Spitzenkandidaten Andreas Stoch und Hans-Ulrich Rühlke haben ihren Rücktritt angekündigt, angeboten. Das kam nach den Ergebnissen aber auch wirklich wenig überraschend, oder?
Nein, und Herr Rühlke hatte das ja auch schon vorher angekündigt. Solle die FDP rausfallen, dann wäre das Ende seiner politischen Karriere. Wäre komisch, wenn er das jetzt anders handhaben würde. Und Herr Stoch ist sicher auch zuvor gekommen, parteiinternen Diskussionen über seinen Anteil an dem Ergebnis. Das würde ich aber noch gar nicht mal so hoch einschätzen, dass er die Verantwortung übernehmen muss als Fraktions- und als Parteivorsitzender. Das war eigentlich sehr klar, dass er das so schnell gemacht hat, fand ich gut.
Von Cem Özdemir, dem grünen Spitzenkandidaten und möglichen, wahrscheinlichen nächsten Ministerpräsidenten, habe ich noch aus der Reaktion aus seiner ersten mitgenommen, sein Ergebnis habe auch viel mit der Partei zu tun, sagte er. Das fand ich dann doch überraschend, weil es schon ein sehr, da kommen wir nach 11:30 dann genauer drauf, ein sehr geführter Wahlkampf bei ihm ja war, oder?
Ja, die Aussage war etwas kurios. So, ich muss noch mal darauf hinweisen, ja, da gibt es auch eine Partei.
Genau.
Eine andere Aussage ist bei mir aber mehr hängen geblieben und die finde ich auch positiver. Nämlich zu sagen, egal wer die Regierung jetzt führen wird, das war zu dem Zeitpunkt noch nicht klar, es wird eine Regierung auf Augenhöhe miteinander sein. Und das schließt ja auch ein, die Grünen nicht über der CDU, sondern man wird da jetzt bei der Regierungsbildung von gleich zu gleich miteinander sprechen. Das war schon mal eine Brücke, die er da gebaut hat.
Jetzt haben Sie den Wahlabend gestern ja auch so vor der Kamera, aber auch so ein bisschen hinter den Kulissen mitbekommen. Das heißt, wenn politische Gäste kommen, das Miteinander, wie geht man miteinander um, wie interessiert ist man an der nächsten Hochrechnung? Was haben Sie da für Schwingungen wahrgenommen? Was war auffällig für Sie?
Ist eigentlich bei jeder Wahl immer wieder aufs Neue das Gleiche. Tunnelblick. Also da sind Politikerinnen und Politiker so in ihrem Tunnel drin und auch so beschäftigt mit ihren Aussagen, die sie ja dann überall beim ZDF, bei der ARD, beim SWR und im Hörfunk auch noch platzieren müssen, dass sie da kaum großartig was links und rechts von sich wahrnehmen, sondern sehr, sehr angespannt.
Das heißt, die spulen nochmal das letzte Mal zur Wahl gehörende Programm runter?
Ja, gar nicht mehr die Wahl, aber schon so bloß keinen Fehler machen und jetzt auf den letzten Zentimetern nicht nochmal irgendwie entgleisen.
SPD-Spitzenkandidat Andreas Stoch meinte gestern, es wäre nicht um inhaltliche Fragen gegangen. Es hätte sich angefühlt wie ein Oberbürgermeister-Wahlkampf. Also dieses Duell Özdemir-Hagel hätte polarisiert. Das sagen einige, die gestern nicht gewonnen haben. Haben Sie recht?
Ja, auch, aber nur so ein bisschen. Das ist nicht die ganze Wahrheit. Wahlvorgänge sind viel komplexer, als zu sagen, das war jetzt nur dieses Duell oder es waren keine Themen. Sondern da gibt's Stammwähler, die wählen ihre Partei, weil sie die immer schon wählen. Und dann gibt es die viel größer werdende Zahl von Wechselwählerinnen und Wechselwählern. Und die nehmen ein ganzes Set mit in ihre Erwägungen rein. Dazu gehören die Spitzenkandidaten und wen sie gut finden davon und wen nicht. Dann gehören aber auch die Themen und die Programme und die Kompetenzen der Parteien dazu, dann kommen noch landespolitische Fragen und dann noch bundespolitische. Das nachher auf einen Faktor zu reduzieren, ist ganz schön mutig.
Und es ist ja jetzt auch nicht so, dass wir in Zeiten leben, wo wir gar keine Themen hätten. Also die Wirtschaftslage und das Thema Wirtschaft ist das Bestimmende im Wahlkampf gewesen.
Ja, so ist das. Und da sagen auch sehr viele Wählerinnen und Wähler, dass das für sie das ausschlaggebende Thema war. Und das ist auch sehr eindeutig. Die Kompetenz sieht da eine Mehrheit bei der CDU. Und die Themen, die an zweiter und dritter Stelle kommen, Bildung, innere Sicherheit, da sehen sie auch die Kompetenz bei der CDU. Das alles sprach für die CDU und für Manuel Hagel. Und dann gibt es aber eben auch andere Themen, Umwelt, Klimaschutz. Da wird die Kompetenz bei den Grünen gesehen. Und es gibt den Personenfaktor.
Der Personenfaktor, gut, dass Sie es ansprechen. Ich würde mal bei Cem Özdemir anfangen. Da hatte ich tatsächlich oder man konnte relativ schnell den Eindruck gewinnen, dass es so eine Ein-Mann-Partei ist. Die Grünen, der Schriftzug auf den Plakaten war, wenn dann nur winzig klein irgendwo zu erkennen. Hat das, ist das bewusst gewesen, um sich sozusagen von den Bundesgrünen abzusetzen?
Ja, natürlich. Die Bundesgrünen stehen jetzt nicht wirklich gut da. Es gab die Zeit des Grünen-Bashings auch nach dem Ende der Ampel. Und sich da zu entkoppeln und mehr oder weniger zu sagen, mit denen habe ich gar nichts zu tun, mit diesen Bundesgrünen, hat sich auch distanziert in einigen Punkten von ihnen. Das war die Strategie. Da ist er volles Risiko gegangen. So alter Sponti-Spruch, du hast keine Chance, also nutz sie. Und genau das hat er gemacht.
Es gibt in der Wahlberichterstattung der ARD gestern einen Kandidatenfaktor, der angeführt wurde und der war bei Özdemir im Wert 50 der höchste, den es je gegeben hat, hieß es. Der CDU-Mann Hagel hatte dagegen nur 28 vorzuweisen. Also ist das dann wirklich so, naja, man kannte ja auch Özdemir, sage ich mal, von anderen politischen Ebenen, auf Bundesebene, Europaebene und da hat dann halt ein Manuel Hagel auch dementsprechend deutlich weniger vorzuweisen.
So ist das und bei allem Respekt vor den Kollegen von Infratest DIMAP, die machen wirklich einen richtig super Job, aber bei dieser Frage nach dem Kandidatenfaktor haben wir es mit einer ganz, ganz starken Vereinfachung zu tun und da wird geschaut, wie viele Wählerinnen und Wähler der Grünen haben die Grünen gewählt wegen Cem Özdemir und da sagen 50%, ja, das habe ich gemacht und bei der CDU sind es eben deutlich weniger, die haben dann stärker wegen des Programms und der inhaltlichen Ausrichtung der Partei. die CDU gewählt. Es gibt einen kleinen Hinweis darauf, dass natürlich der Özdemir-Faktor ein sehr starker Faktor war, spiegelt den Wahlkampf wider. Aber so auf Kommastellen das anzugeben, schwierig. Die meisten verbinden Themen, Personen miteinander und Parteien.
Also da kommt es auf die Mischung an. Bei der CDU ist mir noch aufgefallen, bei den über 70-Jährigen gab es einen Plus von 11% im Vergleich zur Wahl davor. Was sagt das aus, dass, jetzt sage ich mal ganz spitz gesagt, Manuel Hage so dieses Schwiegersohn-Image hat?
Glaube ich nicht, sondern dass bei denen tatsächlich das Thema Wirtschaftspolitik und wie kriegt man Wirtschaft wieder voran im Mittelpunkt stand. Rente vielleicht auch, ja. Wobei da mit Blick auf die Bundesebene wiederum die CDU eher mit Gegenwind der Bundespartei zu tun hatte. Aber mag sein. Das waren auch die, die eher Kretschmann gewählt haben wegen Kretschmann. Und jetzt wählen sie wieder CDU.
Jetzt brauchen wir den Kommunikationswissenschaftler Frank Brettschneider in SWR1 Leute, denn ich möchte über das Miteinander oder besser gesagt über den Umgang der Parteien und der Spitzenkandidatinnen und Spitzenkandidaten miteinander reden. Ich fand es im Wahlkampf, aber auch gestern, aggressiver als sonst. Stehe ich mit der Meinung bei uns beiden alleine da?
Naja, ich habe auch schon andere aggressive Wahlkämpfe erlebt. Ich meine, die 80er Jahre denke oder sogar an die 70er, da hat man ganz schön geholzt, das ist ein bisschen in Vergessenheit geraten. So ganz wild fand ich es jetzt nicht. Eher der Blick in die Zukunft, das, was uns im Parlament erwarten wird. Da sehen wir tatsächlich, dass vor allem vom Rand her und da auch von der AfD sehr viele Zwischenrufe kommen und sehr viele Beleidigungen auch kommen. Gestern im Studio hielt sich das noch in Grenzen?
Bei mir ist hängen geblieben, Cem Özdemir meinte, der Wahlkampf ist Samstagnacht zu Ende gegangen. Das klang so ein bisschen, dass Krawallmachen zum Wahlkampf auch dazugehört. Trotzdem kommt es mir dann halt irgendwie seltsam vor, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich liege mit einer Kollegin im Clinch in meinem Job und ich weiß aber, dass wir demnächst zusammen ein Projekt umsetzen müssen. Dann hätte ich da ja schon irgendwie so eine ganz doofe Basis, wenn ich die dauerhaft beschimpft hätte oder sie mich beschimpft hätte. Das spielt in der Politik eine andere Rolle oder gelten andere Regeln?
Nee, das wäre da auch sinnvoll. Ich würde mir das auch wünschen, wenn ein Wahlkampf sehr viel stärker auf die Themen und auf die Argumente und die unterschiedlichen Positionen bezogen wäre und man nicht dem anderen gleich Dummheit, böse Absicht oder irgendwas anderes Unlauteres unterstellt. Das haben wir tatsächlich zunehmend. Da spielen dann auch Social Media eine Rolle, über die dann ganz schnell diese Vorwürfe verbreitet werden. Und da finden sie dann ihre Anhängerschaft und es wird reingetragen in diese Subdiskussion, in den Blasen. Insgesamt betrachtet war der Wahlkampf, jetzt fand ich dennoch recht okay.
Angeführt wird natürlich, wenn Sie Social Media erwähnen, dann gerne dieses 8 Jahre alte Video von Herrn Hagel mit den rehbraunen Augen, was aus den grünen Kreisen sozusagen nochmal hochgeladen wurde. Das ist dann aber schon eine Kampagne.
Ja, würde ich sagen, das ist eine Kampagne. Ob die jetzt am Ende wahlentscheidend ist.
Von den Grünen.
Naja, schon, aber also der Wahlkampf, der war so orchestriert, so gut aufeinander abgestimmt, so kontrolliert. Also ja, kann sein, ich täusche mich, aber es würde mich überraschen, wenn da vielleicht nicht Herr Özdemir, aber jemand anderes, das wäre jetzt eine gute Gelegenheit, den Gegenkandidaten zu diskreditieren.
Ich glaube, Frau Brandner sagte es gestern in der ARD, dass wenn wir das hätten platzieren wollen als Kampagne, dann sicherlich nicht aus den grünen Kreisen. Aber das lässt dann auch nochmal so ein bisschen tiefer blicken. Ich fand gestern auch in den Kommentaren, dass es so mit der Schärfe noch weiterging. Aufgefallen ist mir der linke Bundeschef Jan van Aken, der nannte dann Herrn Hagel im Fernsehen eine Pfeife. AfD-Frontfrau Alice Weidel meinte zu SPD-Generalsekretär Tim Klüssendorf, ich kenne Sie jetzt gar nicht, Sie sind von der SPD, oder? Also so wirklich naiv sich ja ungeschickt anstellen und das fand ich irgendwie so unpassend auch.
Ja, und ich finde nicht nur ungeschickt, sondern das ist ja auch unanständig. Also wenn man den anderen so versucht runterzuputzen oder ja ihm überhaupt eine politische Relevanz abzustreiten, was soll das? Also da kann man auch auf Argumente gehen, wenn man will. Aber die beiden, die Sie genannt haben, die sind ja nun da auch für ihre deftige und nicht gerade sehr zugewandte Sprache bekannt. Und das ist eben die Stärkung der politischen Ränder, bringt das mit sich.
Das heißt, das wird sich auch nicht irgendwie verbessern, die Situation, sondern Sie denken eher, dass es so bleiben wird?
Ja, davon gehe ich mal aus. Und das ist ja einerseits eine Kommunikation mit der allgemeinen Öffentlichkeit, andererseits eine mobilisierende für die eigenen Anhänger. Das wird erst dann unterbleiben, wenn sie keine Wahlerfolge mehr einfahren.
Trotz Verlusten können wir die Grünen und das Bündnis 90 so als Wahlsieger dieser Landtagswahl sehen. Demnach würde dann halt auch Cem Özdemir der neue Ministerpräsident sein. Auf den möchte ich jetzt so ein bisschen schauen in SWR1 Leute mit Frank Brettschneider. Was bekommen wir da für einen neuen Ministerpräsidenten?
Einen mit Erfahrung, einen, der bislang in der Landespolitik nicht groß in Erscheinung getreten ist, sondern die Bundespolitik war es und die Europapolitik und auch das Bemühen, in außenpolitischen Fragen präsent zu sein. Jetzt mal gucken, wie er sich einstellt. Auf jeden Fall einen sehr erfahrenen Politiker, der auch schon relativ viele Höhen und Tiefen durchlebt hat.
Ist das wichtig? Das habe ich mich gefragt, weil Höhen und Tiefen dann erst im Wahlkampf mitzumachen, ist wahrscheinlich zu spät, aber dass man die vorher schon gesammelt hat?
Schadet nicht, weil es vielleicht auch ein bisschen Demut noch mitbringt. Sagen, es geht nicht immer nur aufwärts, sondern da kann es auch mal einen Rückschlag geben oder es kann unerwartete Entwicklungen geben und auch auf die muss man dann als Politiker reagieren.
Und wenn jemand aus der Bundespolitik in die Landespolitik wechselt, ist das dann ein Abstieg?
Es ist auf jeden Fall super ungewöhnlich. Mir ist kein Ministerpräsident bekannt, bei dem das bislang so gewesen wäre. Ein Abstieg würde ich nicht sagen. Landespolitik, da wird oft unterstellt, die hat ja gar nicht so viel zu entscheiden. Und stimmt, vieles ist auf europäischer oder internationaler oder Bundesebene. Und trotzdem bietet Landespolitik Gestaltungsspielräume. Ob das im Bereich der Wirtschaftspolitik, der Verwaltung, der Bildung natürlich, aber auch des Sozialen ist. Landespolitik ist wichtiger, als sie oft wahrgenommen wird.
Ein Satz von Cem Özdemir von gestern war, ich führe nicht nach Parteibuch. Was könnte das heißen?
Na, wenn er nicht nach Parteibuch führt, dann führt er nach vernünftigen Vorschlägen. Das, was Winfried Kretschmann ja auch immer praktiziert hat und womit er Erfolg hatte, das wäre sehr zu wünschen, dass man nicht danach sortiert, Vorschläge, kommen die jetzt von der CDU, von der SPD oder von den Grünen, sondern bringen sie das Land weiter, helfen sie den Wohlstand zu sichern, helfen sie eine umweltgerechte Zukunft zu gestalten. Und wenn das im Mittelpunkt stünde, wäre das ein gutes Zeichen.
Und Winfried Kretschmann gab gestern auch noch ein letztes Interview sozusagen, wo er meinte, die Spur sei vorgegeben, wie man das Land zu führen hat. Und er nannte Özdemir einen talentierten Nachfolger. Das fand ich auch eine freundliche Übergabe.
Ja, ein typischer Kretschmann mit einem Augenzwinkern. Ein so unerfahren Nachwuchspolitiker ist jetzt Özdemir nicht.
Welche Ähnlichkeiten gibt es zwischen beiden, aber welche Unterschiede auch?
Die Ähnlichkeiten sind größer als die Unterschiede, würde ich sagen. Das ist tatsächlich das Unideologische, das Vernunft, Pragmatismus in den Mittelpunkt zu stellen und nicht unbedingt die parteipolitische Orientierung. Da sind sie sich sehr ähnlich, auch im Bemühen um ja eine konservative Wählerschaft. Beide sind sich sehr ähnlich in der Abgrenzung zur Bundespolitik und zur Bundespartei. Die Bundesgrünen haben immer so mit einer gewissen Skepsis auf Winfried Kretschmann geguckt und das werden sie bei Cem Özdemir auch tun. Unterschiede, naja, die sind von der Art her unterschiedlich. Winfried Kretschmann mit der starken Verwurzelung im Brauchtum Baden-Württembergs, das ist jetzt bei Cem Özdemir außer der Sprache, die er immer wieder pflegt und den Brezeln, die er verteilt, nicht unbedingt erkennbar, aber kann ja noch werden.
Das stimmt wohl. Wir hatten es eben schon von Persönlichkeiten. Da werfe ich noch einen neuen Namen in die Runde. Boris Palmer, ein enger Freund von Cem Özdemir, der tauchte dann im Wahlkampf auch auf. Da würde ich sagen, das war auch kein ganz so ungeschickter Schachzug. Gehen Sie davon aus, dass Boris Palmer eine Rolle spielt, was das baden-württembergische Kabinett angeht?
Muss ja nicht das Kabinett sein. Kann ja auch sein, einen Einfluss nehmen auf Entscheidungen, die in der Regierung getroffen werden und Linien, die verfolgt werden. Wodurch hat sich Boris Palmer jetzt bekannt gemacht auf der politisch-inhaltlichen Ebene, dann ist es seine starke Kritik an der Bürokratie. Und er hat viele Vorschläge für Bürokratieabbau auf der kommunalen politischen Ebene. Da hat er eine riesige Kompetenz. Warum sollte man die nicht nutzen? So wie man aus meiner Sicht generell die Erfahrungen aus der kommunalen Ebene viel stärker noch einbeziehen sollte in die Landespolitik. Da wird das umgesetzt, was beschlossen wird im Landtag. Auf die Kommunalen stärker zu hören, ist sicher schlau. Und warum nicht Boris Palmer?
Weil er ja aber auch eine recht streitbare Person ist.
Ja, schadet nicht.
Wir wollen jetzt mal in S-Bahns Leute mit Frank Brettschneider, dem Politikwissenschaftler, nach der Landtagswahl in Baden-Württemberg die möglichen Koalitionen abklopfen. Und ich benutze extra den Plural. Das Realistischste, das Einzige, sagen einige, ist dann halt grün-schwarz. Dann könnte man ja auch ganz flapsig fragen, Mensch, dann war ja die letzten 10 Jahre anscheinend doch alles in Ordnung für die Menschen in Baden-Württemberg, wenn es sich wieder auf grün-schwarz einpendelt.
Naja, in Umfragen zeigt sich tatsächlich, dass die Zufriedenheit mit der Landesregierung sehr, sehr hoch war. Erst recht im Bundesvergleich gab es sehr gute Werte, ja. Also gab keine Wechselstimmung.
Wenn wir jetzt auf den neuen Landtag schauen, da müssten Sie uns einmal zahlenmäßig ein bisschen an die Hand nehmen, weil es gab dann gestern halt auch so, als es darum ging, wie viele Sitze werden es denn sein. Sie wissen es aber ganz genau und auch, wie die Sitzverteilung dann momentan wäre.
Ja, das sind 157 Sitze, 3 mehr als in dem alten Landtag. Also wirklich aufgebläht ist er jetzt nicht. Und jeweils 56 entfallen auf die Grünen und auf die CDU. Die liegen gleich auf. Die SPD 10 Sitze und die AfD 35. Ein deutliches Plus, 18 Sitze mehr als bislang.
Und wenn beide Parteien sich aus den vergangenen Jahren schon so gut kennen, Grün und Schwarz, kann man davon ausgehen, dass Koalitionsverhandlungen dann auch recht flott gehen?
Davon kann man ausgehen und es hat nicht nur was damit zu tun, dass die sich kennen, sondern wenn man die Wahlprogramme nebeneinander legt in den wichtigen Fragen, dann sind die Unterschiede jetzt nicht gerade riesig. Sowohl in der Wirtschaftspolitik als auch in der Bildungspolitik, innere Sicherheit ein bisschen anders, aber das sind keine unüberbrückbaren Gräben, dass man erstmal lange verhandeln müsste. Also das dürfte relativ rasch gehen. Klar ist auch, die CDU wird mehr bekommen, als sie bislang hat. Cem Özdemir sprach von auf Augenhöhe, also beide Partner etwa mit dem gleichen Gewicht und die Grünen ein bisschen mehr. Und das ist dann der Ministerpräsident.
Auf Augenhöhe macht er auch schon deutlich die Verteilung der Sitze 56-56 für CDU und die Grünen. Da könnte man jetzt gleich so meinen, das klingt nach vielen Pattsituationen.
Nö, das klingt nach einer Zweidrittelmehrheit, die die haben und nach der Möglichkeit tatsächlich, wenn man dann jetzt gemeinsam will, viele Schritte voranzutun. Nehmen wir mal die Entbürokratisierung, das Abbauen von Berichtspflichten auf Landesebene. Das wollen beide, jetzt können sie es machen und zwar deutlich. Es ist keine knappe Mehrheit, sondern eine große.
Da bin ich gespannt, was sich daraus dann ergibt. Auf dem Papier wäre dann auch noch eine andere Koalition möglich, nämlich zwischen CDU und AfD. Die AfD bettelte gestern regelrecht darum, hatte ich das Gefühl. Die CDU erteilte allerdings eine weitere Absage. Brandmauer wird ja diese Haltung dann genannt. Aber dieses Gebilde hat ja schon den ein oder anderen Wackler mal so hinnehmen müssen. Wie stabil ist dieses Nein zu AfD der CDU Ihrer Meinung nach?
In Baden-Württemberg sehr stabil und auch bei Manuel Hagel. Da hat er keinen Zweifel dran gelassen, auch im Wahlkampf nicht. Und er hat das nicht mit der Brandmauer begründet. Ich glaube, das ist auch ein unglücklicher Begriff, der bringt nicht weit. Er hat es auch nicht damit begründet zu sagen, die AfD ist ein rechtsextremistischer Verdachtsfall und da wollen wir nicht zusammenarbeiten, sondern er hat es auf 2 Ebenen gemacht. Er hat inhaltlich passt das überhaupt gar nicht. Baden-Württemberg, ein Exportland, da hilft es nicht, die Wirtschaft abzuschotten. Er hat es begründet mit Werten und er hat es begründet mit Anstand. Er hatte inhaltliche Argumente in der Auseinandersetzung mit der AfD, wo er sagt, da passen wir einfach nicht zusammen und deswegen werde ich mich von denen auch nie wählen lassen.
Trotzdem kann ich mir vorstellen, dass das natürlich die AfD so ein bisschen fuchsig werden lässt, dass man halt Gewinne oder mehr Stimmen eingeholt hat als beim letzten Mal, aber irgendwie trotzdem möchte keiner mit einem reden. Was lässt das für eine Stimmung im baden-württembergischen Landtag dann erahnen?
Ja, da wird es dann relativ laute Zwischenrufe aus der Ecke geben, aber man muss sich mal vergegenwärtigen, das sind noch nicht mal 20% der Wählerinnen und Wähler in Baden-Württemberg. Die ganz, ganz große Mehrheit hat Parteien der demokratischen Mitte gewählt und da muss man jetzt auch keine Angst haben vor den noch nicht mal 20% AfD-Mitgliedern im Landtag. Sie werden versuchen, für Social Media wieder entsprechende Schnipsel zu produzieren, in denen sie vermeintlich die da oben entlarven. Okay, das müssen wir aushalten.
Wenn wir jetzt mal von der Landespolitik auf die Bundespolitik schauen, im Wahlkampf, aber halt auch danach, welche Verbindungen es da gibt, welche Rolle hat denn die Bundespolitik bei der baden-württembergischen Landtagswahl Ihrer Meinung nach gespielt? Wenn ich Carsten Lindemann von der CDU frage, hat er mir gestern gesagt, keine.
Ja, das ist dann wieder der Versuch, die Bundespolitik zu schützen vor der Verantwortung für das Ergebnis hier. Natürlich spielt Bundespolitik für einige Wählerinnen und Wähler eine recht große Rolle und vor allem für die, die auf Bundesebene in der Regierung sind. Die SPD hat drunter gelitten, aber die CDU-Wahlkämpfer in Baden-Württemberg auch. Die Zufriedenheit mit Friedrich Merz ist sehr, sehr niedrig, noch niedriger als mit Olaf Scholz während der Ampelzeit. Es ist eine große Unzufriedenheit im CDU-Lager, etwa mit der Lockerung der Schuldenbremse, auch wenn sie anders genannt wird. Große Unzufriedenheit mit den Themen, die aufgekommen sind über Lifestyle, Teilzeit und die Frage, wie man mit Zahnersatz umgeht. Das war alles nicht Rückenwind, sondern im Gegenteil Gegenwind. Also die Bundesebene hat da einen gehörigen Anteil.
Sie haben jetzt gerade gesagt, die SPD hat darunter gelitten. Könnte man es noch härter formulieren, dass die SPD auf Landesebene für ihre Koalitionsrolle auf Bundesebene abgestraft wurde?
Ja, auch. Spielt eine Rolle, aber ist jetzt für die SPD auch keine gute Botschaft, zu sagen, das lag am Bund. Sie hat auf Bundesebene ja auch kaum Alternativen. Ich glaube, das ist weniger ein Problem und sollte so begriffen werden der beiden Parteien einzeln, CDU und SPD, sondern die müssen auf Bundesebene Probleme lösen. Sie müssen das, wofür sie angetreten sind, nach der Wahl jetzt umsetzen. Und das ist eigentlich die größte Unzufriedenheit, dass Menschen sagen, da tut sich zu wenig, die streiten sich so oft, wann geht's denn mal voran?
Wir haben 5 Landtagswahlen in diesem Jahr 2026. Baden-Württemberg war jetzt die erste. In 2 Wochen geht es weiter in Rheinland-Pfalz. Im September folgen dann noch 3 weitere. Fehlen den Grünen, wenn wir darauf schauen, gerade weitere Özdemirs für die anderen Wahlen?
Ja, so ist das. Die werden auch für die Grünen deutlich schlechter ausgehen. Die Grünen haben hier ein Spezifikum in Baden-Württemberg. Das wird in Rheinland-Pfalz schon anders sein und in den östlichen Bundesländern erst recht. Spannend wird Rheinland-Pfalz werden, weil da auch die CDU ja dachte, man könne einen Regierungswechsel herbeiführen. Auch da haben wir ein Kopf-an-Kopf-Rennen, allerdings nicht mit den Grünen, sondern mit der SPD. Wenn das auch für die CDU nicht zum Erfolg führt, dann steht auch Friedrich Merz unter Druck, vor allem aber auch der Fraktionschef Herr Spahn. Dann wird man sicher auch über Personalien bei der CDU auf Bundesebene reden.
Und ich finde es dann auch immer so spannend, an was man sich klammern kann. Ich glaube, jetzt war dann heute schon von der SPD in Rheinland-Pfalz zu hören, dass man die Aufholjagd der Grünen in Baden-Württemberg als Motivation sehen würde für den eigenen Wahlkampf.
Ja.
Ist auch schon spannend, oder?
Da nimmt man, was man kriegen kann.
Und wenn es sehr wenig ist, das stimmt. In Sachen Bundespolitik wurde auch gestern mal gefragt, das fand ich ganz spannend, Parteivertreter, ob ein Wahltermin für alle Landtagswahlen vorstellbar wäre, dass man dann halt vielleicht besser durchregieren könnte in Berlin und sich nicht immer wieder auf einen neuen Landtagswahlkampf konzentrieren müsse. Ist das wäre das Ihrer Meinung nach eine Lösung, die helfen könnte?
Ja, das ist eine Lösung, um dieses eine Problem tatsächlich in den Griff zu kriegen. Dadurch entstehen aber neue. Nun haben wir ja gerade den Föderalismus, um zu sagen, da gibt es nicht immer die eine durchgezogene politische Linie, auch nicht in allen Bundesländern die gleiche, sondern dann werden nicht überall die gleichen Fehler gemacht, sondern die einen machen den einen und die anderen den anderen. Das ist ein Experimentierfeld auch, der Föderalismus. Und wenn man dann sagt, wir legen alles auf einen Termin, dann hat man zu diesem Termin auch sehr stark dann die bundespolitischen Einflüsse, was ja eigentlich sowas ist, dann wie eine zerstückelte Bundestagswahl. Also man löst damit Probleme, man schafft aber auch neue. Ich bin kein großer Freund dieser Lösung.
Wäre dann auch so ein bisschen nach amerikanischem Modell, dass man so ein Zwischenzeugnis der Bundesregierung ausstellen würde.
Genau.
So Midterms, ne?
Vermutlich würde das den bundespolitischen Einfluss auf die landespolitischen Entscheidungen noch verstärken, ja.
Wir gucken so ein bisschen auf die Reaktionen. Rebecca Navrat aus Heidelberg hat geschrieben, ich glaube, sie war so ein bisschen erbost. Ich finde es unglaublich, dass jetzt über eine Schmutzkampagne von Seiten der Grünen diskutiert wird. Was haben denn CDU, CSU jahrelang mit Habeck gemacht? Da sind wir bei dem Miteinander. Da hat sie natürlich vollkommen recht, das geht in beide Richtungen.
Ja, das ist so. Die Frage ist immer, wie persönlich wird es dann und wird die Familie mit einbezogen? Aber tatsächlich weder Herr Söder aus Bayern noch andere sind mit Herrn Habeck zimperlich umgegangen, sondern die haben da ganz schön zugelangt. Das war keine Rechtfertigung dafür, es jetzt selbst dann auch zu tun. Man sollte den Wahlkampf einfach frei halten von sowas.
Dietmar Seiler aus Salem hat geschrieben, wie sehr hat die Teilzeit-Lifestyle-Debatte, die Kanzler Merz aufgeworfen hat, der Landes-CDU geschadet? Sie hatten das eben schon mal angerissen, dass es eine Rolle gespielt hat.
Ja, das hat eine Rolle gespielt in mehrerer Hinsicht. Das eine ist soziale Kälte, die damit für die CDU signalisiert wird. Das kommt bei den Wählerinnen und Wählern nicht gut an. Vor allem lenkt es aber von den landespolitischen Themen ab, die ja die CDU versucht hat zu setzen. Und wenn man sich dann erstmal mit bundespolitischen Themen rumschlagen darf, stört das den eigenen Wahlkampf.
Und dann muss man ja auch wirklich sagen, mit Manuel Hagel, jemand, der zum ersten Mal ins Rennen um den Ministerpräsidenten ging, der dann da noch nicht so viel politische Erfahrung auf dem Level hat, der hatte dann schon ein ganz schön dickes Brett zu bohren, sich zu positionieren und sowas dann halt auch noch zu moderieren.
Ja, und so ein bisschen so einen Flohhaufen irgendwie zusammenzuhalten, wenn alle möglichen Menschen dann zu allen möglichen Themen ihre Meinung abgeben und man möchte aber eigentlich seine eigenen Positionen platzieren. Das ist dann schwerer.
Simone Förster fragt in dem Zusammenhang, was sagt uns das eigentlich über die CDU, wenn man einen so jungen, unerfahrenen Kandidaten in den Wahlkampf schickt? Gab es keine Älteren? Älter heißt ja nicht immer besser und irgendwie will man ja auch die nächste Generation haben, oder?
Sehe ich auch so. Alter sollte da eigentlich keine Rolle spielen, genauso wenig wie Frisur oder Bekleidung oder sowas, sondern es geht um die Ideen, die jemand hat und die Fähigkeit, diese Ideen dann auch umzusetzen. Da gehört dann sowas wie Führungsstärke, Entscheidungsfreude, Tatkraft dazu und dann noch die Integrität, also Glaubwürdigkeit, hält, was er oder sie verspricht. Das sind eigentlich so die Anforderungen, die Menschen, wenn wir sie fragen, wie sieht denn der ideale Ministerpräsident aus, uns nennen. Und da spielt das Alter jetzt keine so große Rolle.
Taktieren bei der Stimmabgabe ist noch so ein Thema gewesen. Manfred Silberzahn hat etwa die Frage aufgebracht, könnte es sein, dass ehemalige SPD-Wähler den Grünen ihre Stimme geschenkt haben, weil sie bei der SPD ohnehin verloren sind. Und da möchte ich direkt Anita anschließen, die sagt, warum spielen die taktischen Wähler in der Betrachtung gar keine Rolle? Spielen sie keine Rolle?
Doch, die spielen eine Rolle, die sind auch sehr wichtig. Das haben wir, glaube ich, auch ganz gut beobachten können mit einer stärkeren Zuspitzung und dann dem Gleichstand zwischen CDU und Grünen in Umfragen. Fangen natürlich einige Wählerinnen und Wähler der kleineren Parteien an, sich zu überlegen, wähle ich meine Partei klein aus Überzeugung. Auch auf die Gefahr hin, dass es vielleicht gar nicht in den Landtag kommt und meine Stimme dann in Anführungszeichen verschenkt ist. Oder wähle ich lieber die zweitbeste Lösung, um dann aber eine Führung beispielsweise von Cem Özdemir hinzubekommen. Und das haben offenbar viele gemacht, der Linkspartei-Anhänger. Da sagt er, naja, ich würde lieber die Linkspartei wählen, aber ich wähle jetzt die Grünen, weil ich Özdemir vor Hagel haben möchte. Und bei der SPD genau das Gleiche. Spielt vor allem dann eine Rolle, wenn für die kleinen Parteien auch keine Machtoption da ist. Also man sieht, die werden keine Rolle in einer neuen Regierung spielen können.
Und eine Frage kommt noch von Roswitha Stark aus Biberach. Inwieweit beeinflussen die Umfragen die Wahlergebnisse, beziehungsweise wie würden die Ergebnisse wohl aussehen, wenn nicht Monate vorher schon jede Woche neue Umfragewerte veröffentlicht werden? Und da sind Sie absolute Experte, wie Sie mir gerade verraten haben.
Naja, ja, ich habe da vor Ewigkeiten, Jahrzehnten meine Magisterarbeit drüber geschrieben. Jetzt ist schon viel Wasser den Neckar runtergeflossen in der Zwischenzeit. Aber ist natürlich eine sehr berechtigte Frage und auch etwas, was in der Wissenschaft intensiv diskutiert wird. Erstmal denkt man, ja klar, diese Umfragen, die können da Einfluss nehmen. Jetzt stellen wir uns vor, es gäbe die nicht, würden Menschen dann keine taktischen Überlegungen anstellen? Würden sie dann nicht überlegen, wie können sie den Wert ihrer Stimme optimieren? Doch würden sie, haben sie auch früher schon getan, als es noch keine Umfragen gab. Anhand von was? Anhand von Aussagen auch von Journalistinnen und Journalisten, die dann Stimmung irgendwie anders beschreiben, aus einem Bauchgefühl oder aus Erfahrung heraus. Insofern geht es, glaube ich, nicht so sehr um die Frage, Umfragen ja oder nein, sondern die müssen gut sein, das müssen seriöse Umfragen sein und sie müssen eingeordnet werden. Das sind nie Prognosen, sind immer Momentaufnahmen. Und dann können Umfragen sehr hilfreich sein.
Frank Brettschneider mit der Wahlanalyse in SWR 1, Leute. Vielen Dank für Ihr Kommen mal wieder.
Danke Ihnen, hat Spaß gemacht.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.